Es geht um
Film,
Fernsehen,
Buch,
Regie,
Kamera,
Schauspiel,
Effekte,
Musik,
Serien,
Remakes,
Klassiker,
Modern,
Kult,
Zensur,
Gut
und Böse. Das alles und noch viel mehr
gibt es hier.
Mal anschauen.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Mal anschauen.
Hallöchen.
Heute haben wir mal was ganz anderes. Ach, Entschuldigung, ich habe Carsten nicht in Ruhe reden lassen. Heute haben wir ein ganz anderes Thema als sonst. Heute geht es um Bergfilme, also Filme in den Bergen, die da irgendwie filmen oder stattfinden oder gedreht wurden, wie auch immer.
Derer ist da erstaunlicherweise. War für mich erstaunlicherweise, es ist eigentlich gar nicht erstaunlicherweise, es gibt ganz schön viele Filme, die in den Bergen spielen und die Berge als zentrales Motiv haben.
Es gibt ja auch viele Berge. nur kurz, warum wir das, also wie wir darauf kamen, das zu machen. Ich war vor kurzem im Urlaub in Meran, der zweitgrößten Stadt Südtirols mit gut 40.000 Einwohnern. Und das war halt eine Stadt in den Bergen und da kann man auch wandern gehen und so. Und irgendwie kam ich dann drauf, ich würde gerne mal eine Folge über Filme in den Bergen machen. Und hier sind wir. Haha. Also das ist nur kurz als Hintergrund, wie wir drauf kommen, so Sachen wie Bergfilme. Es fand man sich einfach, wir haben nicht geschaut, welche Kategorien für Filme gibt, sondern einfach spontane Idee. Auch so können wir sein. Also, anyway, das war so die ganz kurze Mini-Intro. Bergfilme.
Bergfilme, genau.
Es gibt sehr viele, ich kenne davon nur sehr wenige.
Same hier.
Aber das macht nichts, man kann trotzdem darüber reden. Das ist das Schöne dran. Ich habe mir gedacht, man kann das so in mehreren quasi Unterkategorien mal betrachten. Außer du hast eine bessere Idee.
Fang gerne mal an. Also hätte ich eh nicht aufgebaut. Also,
Es gibt ja natürlich mehrere große Bergbereiche in der Welt, wenn man so will. Das eine sind natürlich, die wir kennen, die Alpen in Europa. So Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich. Das zweite, die berühmtesten Berge, würde ich sagen, ist das ganze Himalaya-Gebirge, wo auch die größten Berge der Welt sind. Und dann gibt es noch die Rocky Mountains und dann gibt es noch die Anden und eine Menge andere natürlich, aber das sind so die bekanntesten, vermute ich mal, obwohl ich ja keine Ahnung von Bergen habe. Insofern, man kann das mal vielleicht ein bisschen aus der Ecke, wo spielen die Filme betrachten. Dazu parallel gibt es natürlich auch die andere Betrachtung, geht es um Spielfilme oder geht es um Dokus? Weil Dokus gibt es zig Milliarden gefühlt. Da brauchen wir gar nicht tief einsteigen, würde ich mal vorschlagen. Da gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele.
Hättest du ja eigentlich
davon ganz hervorragend.
Hättest du ja eigentlich noch einen Experten einladen können. Du warst doch gerade direkt beim Reinhold um die Ecke. Hätte doch gepasst.
Der Reinhold Messner ist auch so ein Thema für eine so Kategorie. Gut, dass du den erwähnst. Der ist auch noch so ein Spezialding, dazu kommen wir dann auch vielleicht noch kurz. Aber das sind die Kategorien, in die man die Filme für die heutige Folge mal so einsortieren könnte.
Ich bin da heute eher Team Spielfilme, weil von den Dokus bin ich mir nicht sicher, welche ich da mal so komplett gesehen haben hätte können. Mein Gehirn ist auch schon etwas weich mit dem Alter.
Gesehen haben hätte können, ja, da hast du recht. Was sind denn die ersten Filme, die dir einfallen, wenn du über Bergfilme nachdenkst?
Naja, das ist bei mir, glaube ich, nicht schwierig. Es kommt zwar nicht aus den 80ern, aber als Bergfilm ist für mich ganz eng verwoben mit Sylvester Stallone in Cliffhanger, der lustigerweise in den Rocky Mountains spielt, aber bei dir im Urlaubsort um die Ecke gedreht wurde, nämlich in Südtirol. Da haben sie dann die Kulissen hergenommen. Fand ich damals sehr spannend. Und ich dachte immer, als der Film anfing und sie irgendwie mit diesem Flugzeug in Amerika starten, ich dachte mir, sag mal, wie kommen die denn jetzt in die Dolomiten rüber? Das ist doch ganz schön weit mit dem kleinen Flugzeug. Ja, die Magie des Films. Ja, das ist für mich tatsächlich am engsten mit dem Thema Bergfilm verwoben, weil ich den halt in frühen Jahren gesehen habe und ich den sehr beeindruckend fand von den Aufnahmen her.
Ja, Der ist von 93, also nicht mehr ganz 80er, aber nicht weit weg davon. Ist auch einer der ersten, die mir eingefallen sind nebenbei. Weil es einfach so ein Klassiker in unserer Generation ist. Es gibt natürlich dazu parallel auch noch interessanterweise andere Bergfilme, die so wirklich so Blockbuster-mäßig gedreht worden sind. Ein schönes Beispiel dafür ist Vertical Limit.
Ja,
der auch noch was sagen dürfte.
Das ist ein Guilty Pleasure von mir. Ich habe den tatsächlich schon sehr oft gesehen.
Der ist echt? Sehr oft?
Ist sehr oft. Der ist dermaßen drüber und hat eine Handlung, die völlig Banane ist. Aber die Inszenierung des Films ist wahnsinnig gut geworden. Weil man tatsächlich, klar hat man auch auf Visual Effects Wert gelegt, aber sie haben den Großteil des Films tatsächlich am Berg gedreht. Und das spürst du. Und das gibt wunderbare Bilder.
Mit Chris O'Donnell, Scott Glenn und dem großartigen Bill Paxton. Ach ja.
Der leider von uns gegangen ist schon vor ein paar Jahren. Ja. Er hätte noch viele gute Filme machen können, ja. Aber noch ganz
bevor du. Der spielt am K2, ne? Also vorhin beim Thema hier im Himalaya-Kategorie. Das ist also ein klassischer Himalaya-Film.
Ich hatte noch, bevor wir den Cliffhanger ganz abgehandelt haben, noch eine kleine Anekdote. Ich meine, sehr lustig ist, dass direkt ums Eck deines Urlaubsortes Cliffhanger gedreht wurde. Und wie wir ja wissen, wird gerade eine Fortsetzung gedreht, aktuell in diesen Monaten, und zwar bei uns ums Eck in Penzing.
Ach, das wusste ich, dass es einen Spot-Film gibt, auch mit Stallone?
Er spielt wieder mit, in welchem Maße ist mir nicht bekannt zumindest. Ich schätze mal, er wird 5 Minuten dabei sein und dann den Staffelstab weiterreichen an eine jüngere Generation. Vielleicht sollten wir mal vorbeifahren, mit dem Sly mal ein Bierchen trinken oder so.
Ja, gerne, jederzeit. Sehr lustig. Ja, jetzt waren wir gerade schon bei K2 Berg, also in den Himalayas. Wollen wir da mal kurz hinspringen zu den Himalayas und dann auch gleich die Subkategorie Reinhold Messner betrachten?
Aha. Sehr gerne. Was mich interessiert hätte, weißt du eigentlich, was so der allererste Bergfilm war?
Der allererste weiß ich nicht. Es gibt da welche vom Anfang des 20. Jahrhunderts, gibt es schon welche. Also 1913 habe ich, glaube ich, auf eine Liste eingesehen, um das Matterhorn. Mhm. Und also davor gab es sicher auch schon welche. Man muss nicht betrachten, dass in den frühen Jahrzehnten oder auch Mitteljahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab es ganz viele Bergfilme.
Ja.
Da gibt es auch 2 Namen, die ich auch nicht heute erwähnen will in der Folge. Zum einen der gute Louis Trenker.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der das noch was sagt.
Ja, natürlich.
Der ist ja Südtiroler. Also der ist zwar, glaube ich, in Österreich geboren, aber Südtirol hat er meistens gelebt. Der hat eine Menge Filme gemacht, Dokus und Spielfilme, die ich als Kind auch im Fernsehen gesehen habe, viele davon. Hm. Nicht alle, logischerweise. Aber der war so für mich, wie ich aufgewachsen bin, der Klassiker Bergfilmtyp.
Ja, Louis Trenker habe ich immer gern gesehen. Die Filme laufen, glaube ich, momentan nirgendwo mehr. Da ist das Klientel wahrscheinlich schon weggestorben mittlerweile. Was mir noch ein Begriff ist, der auch dann in Inglourious Basterds referenziert wurde, war Die weiße Hölle von Piz Palü von 1929. Und was ich dann.
Wer hat den gedreht?
Georg Wilhelm Pabst ist durchaus bekannt.
Ja.
Also
ja, der Name, der Titel sagt mir auch was, aber ich habe ihn, glaube ich, nie gesehen.
Ich auch nicht. Ich würde mir gerne mal ansehen, weil in der Hauptrolle spielt eine gewisse, ich weiß nicht, ob sie damals noch schon unbekannt war, Leni Riefenstahl spielt eine Hauptrolle.
Und der zweite Name, den ich jetzt erwähnen wollte, in der Tat.
Sehr schöne Überleitung.
Leni Riefenstahl ist ja heutzutage nur noch in Anführungszeichen bekannt als Hitler-Fan und hat eine Menge Filme gedreht als Regisseurin, die schon rechtslastig waren, würde ich mal sagen. Aber ich habe die als erstes wahrgenommen als Kind, auch im Fernsehen als Schauspielerin, wo es um Skifilme in den Bergen ging.
Ja, sie hatte ja wahnsinnig opulenten visuellen Stil in ihren Filmen. Also das muss man ihr zugute halten, künstlerischerseits. Dass sie sich da ausverkauft hat an den Nationalsozialismus, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber was sie künstlerisch auf die Beine gestellt hat, wahnsinnig gut. Ja,
ja, und als Schauspielerin auch in zumindest einen Skifilm, ich weiß gar nicht, wie der geheißen hat, habe ich in Erinnerung, der auch sehr lustig ist, wo sie auch eben viel auf den Bergen ist und Ski fährt.
Ja, Skifilme sind natürlich auch immer was Schönes. Es gab ja Willy Bogner, gibt es ja immer noch, oder?
Fire and Ice.
Ich glaube, er lebt noch, Fire and Ice. Und
er lebt noch, ja.
Der ja auch viel für Trara bei James-Bond-Filmen gesorgt hat mit Skiszenen. Da gab es nämlich auch schöne Bergszenen, aber das zählen wir jetzt, glaube ich, mal nicht mit, weil es ja nicht der zentrale Punkt des Films
ist. Nee. Die spielen zwar alle in den Bergen, aber es ist nicht wirklich so ein Bergfilm.
Ja,
also das waren noch zwei Namen. Du hast schon Wolfgang Recht, Louis Trenke und den Riefenstahl sind für mich da ganz essentiell. Und die Riefenstahl war eben bei dem Pizpalü durchaus auch schon bekannt, soweit ich weiß. Also es gab aber eben auch schon, ich glaube 1913 gab es einen Matterhorn-Film zum Beispiel. Also schon sehr früh war das schon sehr viel unterwegs. Ja. Lass uns trotzdem mal kurz in den Himalaya springen. Es gibt im Himalaya unglaublich viele Filme, wo es um Everest natürlich geht, weil da der bekannteste und größte Berg der Welt, es gibt aber auch eine Menge andere K2-Filme und so weiter. Es gibt Dokumentationen, The Conquest of Everest. Es gibt ja mit Michael Palin eine 6-Folgen-Miniserie, Himalaya with Michael Palin.
Ja, war auch sehr schön.
Er hat sehr viel gemacht.
Ja.
Es gibt zum Nanga Parbat eben den Film The Climb zum Beispiel, wo der Bruce Greenwood mitspielt, auch kein unbekannter Name.
Hm.
Und es gibt eben The Summit wollte ich noch erwähnen. Das ist wohl auch, habe ich auch nicht gesehen, aber nur darüber gelesen. Es ist ein Film, wo es darum ging, dass irgendwann mal 22 Bergsteiger auf den K2 rauf sind und 11 davon sind verschwunden und gestorben. Und das Ganze ist wohl sehr mysteriös gewesen, was da so passiert ist. Und das soll auch ein guter Film sein, aber ich habe noch nicht gesehen. Aber
macht das vielleicht auch den Reiz aus, dieses Mysterium? Ich meine, man kann Berge permanent sehen, aber da hochzukommen ist schon eine Tortur. Und dann, dass der Berg dich verschlucken kann und dich irgendwann wieder ausspuckt nach Jahrzehnten, das finde ich eine sehr gruselige Vorstellung.
Der offizielle Erstbesteiger des Everest ist doch der Sir Edmund Hillary.
Ja.
Da gab es auch einen Film drüber, aber es gab ja schon Jahrzehnte vorher einen, der darauf ist, der dann auch wohl am Berg gestorben ist.
Hm.
Wo es dann Jahre später einen Doku drüber gab, wo dann einer rauf ist und den Leichnam gesucht und gefunden hat.
Hm.
Und der hatte alles dabei von seinem ganzen Equipment, außer einem Foto seiner Frau, der versprochen hatte, das Foto lässt er auf dem Gipfel zurück.
Hm.
Und dann ist natürlich unklar, war er auf dem Gipfel oder nicht, weil das Foto hat er nicht mehr. Aber er ist dann auf dem Berg gestorben. Also ja, da ist sehr viel Mysterium unterwegs, auch beim Everest.
Ja.
Aber dann, wie gesagt, Reinhold Messner ist ja nun für die Deutschsprachigen, glaube ich, der bekannteste Bergsteiger überhaupt, also der letzten Jahrzehnte. Gut, es gibt Leute wie die Urbrüder, die auch in Deutschland relativ bekannt sind, aber Messner ist so der Ultraklassiker, der seine ganze Karriere nur auf Bergen und Bergsteigen und Filmen und Büchern gemacht hat. Und der ist doch mal mit seinem Bruder in den, ich glaube 1970, auf den Nanga Parbat drauf.
Mhm.
Und dann ist sein Bruder im Abstieg gestorben. Und da hat er ein Buch geschrieben und dann wurde da ein Film drüber gemacht, 2010, Nanga Parbat. Also schon ein Drama, keine Doku, aber halt über die Geschichte. Das ist einer der bekanntesten Messner-Filme, aber es gibt eine Menge andere noch. Es gibt da noch zum Beispiel den Film, der heißt Messner, wo es über die Karriere von Messner geht. Und halt, das ist dann doch eher eine Doku natürlich über Messner. Dann gibt es den Film Mount Everest, Todeszone, oder zu Englisch Everest Without Oxygen. Auch eine Doku, wo es darum geht, dass der Messner der Erste war, der ohne Sauerstoff auf dem Everest drauf ist. Hm. Und es gibt noch eine Menge andere Messner-Filme. Also der ist schon nicht nur ein bekannter Name, der hat auch sehr viel in den Medien gemacht über die Jahre.
Damit macht man sich natürlich nicht nur Freunde, er ist ein sehr umstrittener Charakter.
Oh,
und
ja.
Bei meinen zahlreichen Besuchen in Südtirol mit den Gesprächen mit den dort lebenden Menschen habe ich öfter das Wort Arschloch gehört. Das Wort Arschloch gehört. Ich kann es schwer einschätzen, aber er ist natürlich definitiv ein Alpha-Tier. Ja, damit eckt man halt auch schnell
das
mal
ist
an.
Richtig, ja.
Aber beeindruckende Vita. Ja.
Absolut, absolut. Und er hat schon sehr vieles sehr schlau gemacht für sich und seine Karriere. Also Himalaya, das waren nur ein paar Beispiele. Es gibt sehr viele andere noch zum Himalaya.
Hm.
Die zweite für uns Locals, Natives quasi, die wichtige Gruppe sind natürlich die Alpen.
Ja.
Was ist denn die bekannteste Bergsteigerwand, die dir bei den Alpen einfällt?
Ich höre jetzt gerade die Wer wird Millionär-Musik im Ohr. Hör ich. Am Überlegen bin, was die richtige Antwort ist.
Also die bekannteste, die ich so kenne, also der bekannte Berg und einer der bekanntesten ist das Matterhorn, da gibt es auch ein paar Filme dazu. Aber die meiner Historie oder meines Wissens bekannteste Wand,
die Eiger Nordwand, oder?
Ist die Eiger Nordwand, ganz genau. Da gibt es auch diverse Filme dazu natürlich. Und da gibt es von 2008 einen deutschen Film, der hat den schönen Titel Nordwand. Aha.
Also warum auch groß drumherum reden.
Spielt lustigerweise eben 1936, weil damals Roter Hitler gesagt hat, wer als erster die Eiger Nordwand besteigt, bekommt eine olympische Goldmedaille. Aha. Ja, gar nicht hätte geben können, aber gut.
Ja.
Und das ist ein sehr spannender Film mit Benno Fürmann, also schon auch durchaus bekannten deutschen Mitspielern. Und der ist auch wirklich schön gemacht. Das ist so, mal ein Klassiker des Alpinismus-Spielfilms, würde ich sagen.
Also mit der Eiger Nordwand verbinde ich noch einen ganz anderen Film, den ich...
Ja, vielleicht den, auf den ich jetzt gleich komme.
Möglicherweise. Also der ist, den habe ich in meiner Kindheit das erste Mal gesehen, weil der Film ist schon sehr alt. Er ist aus den 70ern. Das könnte er vielleicht sein.
1975.
Ja, genau. Und der hat den komischen deutschen Titel Im Auftrag des Drachen.
Ja, das hätten wir in unserer Titelfolge erwähnt. Ja,
der ist klasse.
Auch aufgefallen, nicht da.
Aber im Originaltitel.
Ja, ich auch als Kind im Fernsehen gesehen.
Ja, der ist schön. Der Originaltitel ist The Eiger Sanction, was natürlich klar die Location definiert. Und in der Hauptrolle ist Clint Eastwood. Und der hat eine
Hauptrolle
gute Figur gemacht.
Und Regisseur. Der hat auch Regie geführt.
Richtig, es war eine seiner ersten Arbeiten. Also kurz nach Dirty Harry muss das gewesen sein.
Zeitmäßig.
Und ich fand den total spannend damals. Ja.
Ah, der ist phänomenal spannend. Das ist ein ganz, ganz großartiger Film, finde ich. Also, der, als er damals rauskam, hat er schon so gute und schlechte Kritiken bekommen, weil die Handlung ist schon, ja, nicht der beste Plot der Welt. Ist lustigerweise vom ersten Roman von dem Autor Trevelyan, der noch ein paar andere sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat, von denen eben auch einige verwöhnt worden sind. Mhm. Trevelyan war nur sein Pseudonym, der ist eigentlich, war Professor Rod Whittaker, glaube ich, heißt er im Original. Und, sollte mal Film gemacht werden, er hat auch das Drehbuch mitgearbeitet und dann wurde irgendwann Eastwood an Bord gebracht, der hat dann das Drehbuch neu schreiben lassen von einem anderen Buchautor, lustigerweise, und dann ist der Film gemacht, gedreht in den Alpen. Der Eastwood hat alle Kletterszenen selbst gemacht, ne? Also er hat da keinen Stuntman gehabt, er hat das davor schon viel lernen müssen, auch hat auch viel geübt und trainiert, hat das alles selbst gemacht. Das ist eine ziemlich, ziemlich krasse Sache und da gibt es auch eine Menge unglaublich gute Szenen.
Ja.
Ja. Er ist wirklich extrem spannend, auch der Film. Und ist so, also das Buch ist ja gedreht worden als ein bisschen eine Art Spoof zu James Bond Büchern.
Ach, tatsächlich?
Ja, weil es kommt auch so ein bisschen zum Teil so an, weil es ist halt.
Das
ein bisschen Spionage und Mord mit drin.
Ja.
Es ist Action mit drin und es spielen auch ein paar Frauen relevante Rollen in diesem Film. Also geht schon, ist auch in vielen Kritiken damals als so eine Art James Bond, aber irgendwie mit Berg. Es gibt übrigens ja auch James Bond-Filme, die in Bergen spielen, da mal gesehen. Die will ich jetzt aber nicht im Detail anschauen heute. Wir machen mal irgendwann eine Bond-Folge. Aber jedenfalls, Eiger Sanction ist, finde ich, ein hervorragender, sehr, sehr spannender Film, den ich ja auch den nächste Mal anschauen muss unbedingt. Weil der wirklich spannend ist und optisch fantastisch. Und Musik ist auch natürlich von John Williams.
Von John Williams?
Ja, der hat die Filmmusik gemacht. So
okay, ein sehr früher Williams.
Ist schon ein Knaller eigentlich, was einem gar nicht so bewusst ist, wenn man dann nicht sieht, weil er von 1975 hat, so wirklich alt, noch vor deinem Lieblingsjahrzehnt. Und läuft schon nicht mehr andauernd im Fernsehen.
Naja, aber es ist 75. Ich meine, das ist mein Geburtsjahrgang. Da kann ich ja jetzt nichts dagegen sagen. Das ist ein wunderbares Jahr. Voller produktiver Geschichten.
Natürlich.
Ich muss mal die DVD wieder raussuchen. Ja.
Also die hast du? Oh,
ich habe sie irgendwann mal gekauft. Ich hoffe, ich habe sie nicht zwischendurch entsorgt. Ja.
Such mal raus, wenn ich mir wieder anschaue. Und eben auch in den Alpen. Dann gibt es noch einen Film, der heißt, zu den Alpen passend, The Alps. Ist eine Doku. Habe ich deswegen hier heute zu erwähnen, weil der eben auch Eiger Nordwand spielt, wo ein Mann namens John Harlan III. da den Aufstieg versucht hat, weil 40 Jahre vorher sein Vater da gestorben ist.
Okay.
Also auch so ist es halt eine Doku, die ich eigentlich nicht erwähnen wollte, aber nachdem der auch so explizit Eige Nordwand ist, dachte ich mir, den will ich noch kurz erwähnt haben. Dann gibt es natürlich in Alpen, wie ich vorhin schon kurz erwähnt, Matterhorn ist einer der bekanntesten Berge der Alpen. Da gibt es auch einen Film von unter anderem Louis Trenker, im vorhin erwähnten. Der Kampf ums Matterhorn. Aha. Also auch ein schöner Alpenfilm. Es gibt viele Alpenfilme, Alpenspielfilme, aber wenig so wirklich, wirklich bekannte wie Nordwand und Eige Sanction, würde ich sagen.
Aber es sind jetzt alles immer nur dramatische Filme gewesen. So irgendwas, so einen leichten Stoff mit Bergen ist mir kaum untergekommen.
Gute Frage. Da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, muss ich zugeben. Es gibt schon so ein paar, mein Heidi.
Heidi.
Alles mit Heidi spielt in den Alpen.
Ja, okay. Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl für Bergfilm gewesen. Würde ich
als Drama zählen. Ja gut, meine auch nicht. Aber es gibt doch diesen berühmten amerikanischen Film The Sound of Music, den ich nie gesehen habe, den die Amerikaner überlegen. Der spielt doch, glaube ich, auch irgendwo in den Bergen in der Schweiz.
Über die Trapp-Familie, ja. Ich glaube, ja, Österreich sogar. Also irgendwo da in der Ecke Alpen auf jeden Fall. Ist schon mal ein guter Treffer.
Und das ist dann eher ein positiverer Film. Aber stimmt, die meisten sind entweder Spannungs-Action oder Dramen.
Ja.
Liegt halt daran, dass Bergsteigen halt, und darum geht es ja durchaus oft in so Filmen, ist halt einfach ein Sport, wo Risiko dabei ist. Und das führt zu Drama und oder Action, würde ich sagen.
Ja, und gerade in den neueren Filmen ist es halt dank der modernen Technik sehr spektakulär inszeniert. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ist zwar kein Alpenfilm, aber Everest, der jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der soll ja ziemlich gut sein. Aber ich habe ihn auch nie gesehen bisher.
Gesehen habe ich ihn auch nicht, aber auch drüber gelesen. Soll auch da. Es gibt ja, den habe ich deswegen, glaube ich, auch nicht erwähnt, weil es einer von vielen, vielen, vielen Dokus über Katastrophen am Mount Everest ist. Ne?
Nee, ist ein Spielfilm.
Oder ist. Also, ja, aber das ist doch auch ein Dramaspielfilm, wenn ich mich
erinnere. Ja, natürlich. Also es basiert auch auf einer wahren Geschichte.
Ist kein Doku, natürlich ein Drama, aber es gibt viele Dramen, wo es darum geht. Und Everest ist sogar, glaube ich, da geht es um das gleiche Real-Life-Drama wie noch ein anderer Film, der ein paar Jahre älter ist, wo es auch um geht. Also da gibt es halt echt viel dazu. Auch viele Kinofilme und TV-Filme und alles Mögliche. Also da gibt es halt einfach vieles im Himalaya. Was ich auch noch kurz erwähnen will zum Thema die Anden. Aha. Die Anden, da gibt es ja nicht ganz so viele Spielfilme, die in den Anden spielen. Und auch Dramen weniger, würde ich sagen. Aber es gibt ja einen wichtigen ein wichtiges Event in den Anden und das war ein Flugzeugabsturz.
Event ist schön ausgedrückt.
Ja.
Wir verkaufen Tickets ab morgen.
Nein, der uruguayische Air Force Flight 571, der 270 in den Anden abgestürzt ist. Das ist deswegen in meinem Kopf gerade sehr präsent, weil es der gerade jetzt dieses Jahr, 2024, auf Netflix einen neuen Spielfilm gibt.
Ja.
Der da die gleiche Geschichte erzählt. Society of the Snow, also das im letzten Jahr, aber kam 24, glaube ich, am Jahr noch Netflix aus, genau. Gleiche Geschichte wie schon Survive von 76 und Alive von 93.
Ja.
Auch interessant, dass das immer die gleichen Titelstile sind. Survive, Alive. Wobei Society of the Snow ist dann ein bisschen anderes. Es gibt ja auch eine Menge Dokus dazu. Alive, 20 Years Later, Stranded, I've Come for a Plane that Crashed on the Mountains. Und I Am Alive gibt es auch noch eine Doku. Also ja, es gibt eine Menge. Also das war halt schon ein krasser, ich sage jetzt nicht mehr Event, eine krasse Katastrophe, dieses Flugzeugabsturz, wo dann viele gestorben sind und die gelebt haben, irgendwann angefangen haben, die Toten aufzuessen. Dann zwei davon wirklich weit noch geklettert und gewandert sind, um Rettung zu holen. Krasse Geschichte, also Geschichte ist ja echt passiert, aber krasse Sache. und viele Filme dazu. Aber ich finde es faszinierend, dass es eben von 76 und dann 93, fast 20 Jahre später, und dann 20, 23, 30 Jahre später, jeweils Spielfilme in der gleichen Geschichte gab. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und die sollte man sich mal in so einem Triple Feature anschauen.
Wäre interessant, sie mal zu vergleichen, ja. Und das Thema gibt ja auch was her. Es ist ja, weil es basierend auf einer wahren Geschichte ist, geht es ja eh schon mal näher. Und das ist nicht so dieses typische Based on a True Story, wo dann irgendwie der Hauptcharakter den gleichen Namen hat. Also die Ereignisse sind ja so passiert.
Ja.
Und auch mit den technischen Möglichkeiten wurde es halt wahrscheinlich nochmal spektakulärer inszeniert. Aber ich mag die 93er-Fassung mit Ethan Hawke eigentlich ganz gerne.
Ich mag halt auch Ethan Hawke ganz gerne. Aber er überlebt, ja. Hat den Film überlebt, Ethan Hawke, finde ich gut. Also das ist so das Einzige, was ich zu den anderen erwähnen wollte. Es gibt eine Menge spannende Dokus über Bergsteiger in den südamerikanischen Bergen natürlich auch. Aber die sind halt nicht so große Geschichten wie diese Filme über diese Katastrophe. Eine andere Subkategorie, die ich jetzt noch ganz kurz erwähnen will, weil ich die wahnsinnig cool finde, ist die Subkategorie Werner Herzog.
Oh, eine sehr schöne Subkategorie.
Werner Herzog ist ja ein Regisseur und Schauspieler, den viele von unserer Audience hoffentlich kennen. Der hat ja auch viele, viele, viele Filme gemacht in den letzten Jahrzehnten. Und der hat, also ich habe mir mal drei rausgesucht, wo es um Berge geht.
Okay.
Er hat 84 ein Doku gemacht, 45 Minuten, der heißt zu Deutsch Der leuchtende Berg. Und da geht es darum, wiederum Reinhold Messner, die andere Subkategorie, und der Hans Kammerlander, die zwei Berge Gasherbrunn 1 und 2, Gasherbrunn heißt er genau, 1 und 2 auf einmal besteigen wurde.
Okay.
Sehr spannend, 45-minütige Doku von Werner Herzog. Dann hat er 91 einen Film gemacht, Schrei aus Stein oder im Englischen Scream of Stone, Ferrotore, wo es darum geht, dass zwei, das ist halt ein Drama, ein Spielfilm,
ja.
Dass zwei Bergsteiger in Argentinien einen der gefährlichsten Berge in Argentinien besteigen wollen, wohl geschichtenmäßig, wohl deswegen, weil der zuerst draufkommt, dann das Mädchen kriegt, das sie beide wollen. Soll auch sehr spannend sein, auch optisch sehr schön, ist aber ein richtiger Spielfilm, 31 Stunden von 1991. Und dann hat er unter anderem auch noch den Film gemacht Encounters at the End of the World 2007, wo er in der Antarktis ist, bei der McMurdo Station, wo ja auch ein paar durchaus große Berge sind. Es ist weniger ein Bergfilm als ein Film halt in der Antarktis mit vielen Bergen. Aber habe ich ja auch schon, weil ich es faszinierend finde. Weil übrigens Werner Herzog einer der wenigen Filmemacher ist, die auf allen Kontinenten der Welt Filme gedreht haben.
Auf allen? Tatsächlich?
Also habe ich schon das irgendwo gelesen, ja. Also das sind immer das drei Herzog-Filme. Das ist auch cool.
Ja. Hätte ich jetzt
nicht
gedacht.
Dass der so viel gemacht hat.
Hätte ich nicht gedacht.
Und das finde ich extrem faszinierend. Deswegen Subkategorie. Und der eine Film eben, der Leuchtende Berg, ist eine Mischung aus Herzog und Reinhold Messner.
Aha. Das ist eine perfekte Mischung.
Muss ich mir auch bald mal anschauen. Sehr faszinierend. Ja, das waren so viele Sachen aus der Kategorie, die ich erwähnt haben wollte.
Ja, Werner Herzog ist, es klingt sehr interessant, müsste ich mir mal anschauen, weil genau die Filme kenne ich gar nicht von ihm. Zur Vorwarnung, Werner Herzog kann manchmal sehr anstrengend sein mit seinen Filmen, aber es ist meistens, ich sag mal zu 90%, ein lohnendes Erlebnis am Ende.
Ja, das ist richtig.
Ich hätte ja gerne mal einen Bergsteigerfilm von ihm gesehen mit Kinski in der Hauptrolle. Das wäre, ich glaube, das hätte einer von beiden nicht überlebt.
Vermutlich, ja. Es gibt noch einen Film, den ich auch noch erwähnen wollte, von den vielen, vielen speziellen Nicht-Kategorien-Filmen, den ich auch nicht gesehen habe, aber den ich auch mal anschauen möchte.
Ja.
Der heißt 127 Hours.
Oh ja, den habe ich dann mal zur Abwechslung gesehen.
Ah, da redest du drüber.
Der ist von Danny Boyle, ein Regisseur, den ich sehr verehre, ist das falsche Wort, aber ich schaue mir eigentlich so gut alles an von ihm, was es da gibt, weil er das Talent hat, mehrere Genres zu bedienen und jedes wirklich gut zu bedienen. Sei es Horror, Science-Fiction, Drama, was auch immer. Also die bekanntesten Filme, Trainspotting, dürfte wahrscheinlich jeder kennen. Slumdog Millionär, auch mit Oscars ausgezeichnet. Aber auch Sunshine, den ich sehr schön finde als Science-Fiction-Film. Oder 28 Days Later.
28 Days Later ist auch nebenbei, genau. Ja,
großartig. Ja. Genau, und 127 Stunden erzählt auch eine wahre Geschichte eines Kletterers, der, ich glaube, es waren die Rocky Mountains, oder?
In Utah.
In Utah, der in einer Felsspalte hängen bleibt. Sein Arm bleibt in einer Spalte so drin, dass er ihn nicht mehr rausziehen kann. Und dann vor der Entscheidung steht, also entweder wird er jetzt da verdursten oder er wird sich dann selber den Arm amputieren. Und das ist eigentlich die ganze Handlung des Films. Aber es ist sehr spannend in Szene gesetzt. Du leidest in der Tat stark mit. Es ist James Franco, der die Hauptrolle spielt, den ich eigentlich eher in Komödien sehe. Er es aber dort geschafft hat, wirklich glaubhaft dramatisch rüberzukommen. Fand ich sehr gut. Also kann man sich anschauen. Man muss ihn kein zweites Mal sehen, weil dazu gibt er zu wenig her und dazu geht er einem zu nah. Aber einmal sollte man ihn schon mal irgendwo gesehen haben zumindest.
Ja, werde ich doch auch mal anschauen. Also klang sehr spannend und ist halt ein Hollywood-Film mit guter Regisseur und deshalb der Hauptdarsteller, aber halt in Utah, nicht in den klassischen Bergketten, die man so kennt. Das fand ich sehr interessant.
Ich habe jetzt noch einen schönen Thriller parat, von dem ich nicht weiß, ob du ihn kennst. Den habe ich irgendwann mal auch in der Kindheit im Fernsehen gesehen und war sehr begeistert. Ich habe ihn seitdem noch 2-3 Mal gesehen. Schon lange her. Ich weiß nicht, ob er gut gealtert ist oder nicht. War einer der ersten Thriller, den ich gesehen habe, wo mehrere Twists drin waren, die ich mega gut fand. Wahrscheinlich heute ein bisschen cheesy unter Umständen. Geil besetzt mit Sidney Poitier in der Hauptrolle und Tom Berenger und Kirstie Alley. Also recht gute Besetzung. Clancy Brown spielt, glaube ich, auch mit. Mörderischer Vorsprung heißt der Film. Es geht darum, dass ein Mörder die Flucht gelingt. Sidney Poitier ist der ermittelnde FBI-Agent und der flüchtet in die Berge in den USA. Und Poitier ist hinter ihm her, weiß aber nicht, wie er am besten hinterherkommt und schnappt sich so einen lokalen, ich sage es mal, Fährtenleser. Ja, das ist Tom Berenger, mit dem er dann in die Berge startet, weil dieser Mörder hat sich in eine Wandergruppe eingeschleust.
Oh, und spannend.
Als Zuschauer weißt du nicht, wer der Mörder ist. Du siehst ihn immer noch von hinten oder so im Anschnitt oder wie auch immer. Und dann finden sie irgendwann die Gruppe oder beziehungsweise es sind diese zwei Plotpoints, also diese Plotlines, wie die Gruppe halt weiter vorankommt und die Spannungen immer größer werden innerhalb der Gruppe und man immer wieder denkt, ach, das könnte sein, das könnte sein. Und dann die beiden, die die Gruppe verfolgen. Und den fand ich durchaus sehr, sehr spannend, auch in dem schönen Setting. Kann man sich sehr gut anschauen.
Klingt sehr spannend, in der Tat. Oh. Hm. Ja, Shoot to Kill heißt im Original.
Ja, genau. Oder Deadly Pursuit heißt da auch in manchen Veröffentlichungen.
Ja, hat auch interessanterweise andere Titel. Ja, cool. Muss ich auch mal anschauen. Habe ich noch nicht gesehen, aber Sidney Poitier mag ich eigentlich schon sehr gern.
Ja, und Kirstie Alley war auch immer sehenswert.
Es gibt noch viele, viele andere.
Ja.
Es gibt noch viele, viele andere, die wir noch nicht gesehen haben. Ich will das auch aufhören, noch 10.000 andere zu erwähnen. Es gibt noch vieles anzuschauen und oder vieles wieder anzuschauen. Also Alger Sanction müssen wir echt sehr bald mal anschauen, weil den,
sehr
der ist, finde ich, sehr, sehr gut gealtert. Der ist wirklich ist immer noch unglaublich spannend. Ja,
ich habe ihn
vor ein paar Jahren mal irgendwo gesehen. Da war er noch mal im Fernsehen. Ich freue mich, mich falsch ausgedrückt. Er war mal wieder im Fernsehen vor, ja, auch schon 10 Jahre, aber noch nicht so lange.
Ja.
Und da kommt es schon immer noch sehr, sehr, sehr gut.
Bin sehr gespannt. Ich habe ihn bestimmt schon 15, fast 20 Jahre nicht mehr gesehen. Also ja, lass mich gerne überraschen.
Ja, sollten wir bald mal wünschen.
Ich hoffe, das hat euch inspiriert zu einem Ausflug in die Berge. Schnappt doch einfach noch eine Kamera und filmt ein bisschen was, weil die besten Filme entstehen spontan.
Genau. Macht selbst einen Film in den Bergen. Gute Idee.
Ja, warum nicht? Es sei denn, ihr wohnt irgendwo an der Nordsee, wo es wenig Berge gibt, dann wird es schwierig, aber dann fahrt halt in die Berge.
Ansonsten schreibt uns bei den üblichen Plattformen, was euch noch einfällt oder ob ihr uns zustimmt oder auch nicht zustimmt, was unsere Beurteilungen angeht. Berge sind schön. Irgendwann machen wir halt mal einen Film über
Täler.
Filme über Meer.
Am
oder
Meer
am Mond.
Oder unter dem Meer. Also es gibt da sehr viele Themen. Ja.
Ja. Dum, 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 dum. Vieles zu machen. Sehr schön. Gut, ja. Danke fürs Zuhören.
Freut uns, dass ihr wieder mit dabei wart und dass ihr auch hoffentlich bei der nächsten Folge wieder zumindest akustisch anwesend seid.
Genau, bis dann.
Ciao. Bis dahin, ciao.
Mal anschauen, ein Podcast über Film und Fernsehen. Ausgedacht und gesprochen von Carsten Schulmann und Andreas Misera. Design von Carsten, Musik von Andreas. Verfügbar auf vielen Standard-Podcast-Plattformen. Für Nerds und alle, die es werden wollen.
Mal anschauen.